Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Predigttext zum heutigen Thema: Ich glaube an Jesus Christus, den richtenden Herrn, Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Wir lesen Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgeschlagen. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, am letzten Sonntag hatten wir die Wiederkunft Jesu zum Thema. Jesus kommt wieder, um die Heilsgeschichte zu vollenden. Und dazu gehört auch, und das ist das Thema heute, das Gericht. Entsprechend formuliert das Glaubensbekenntnis: von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das Gericht hat ganz verschiedene Aspekte. Richten heißt im griechischen Urtext zunächst einmal wörtlich unterscheiden. Unterscheiden, damit der Sünder bestraft werden kann, muss er ja unterschieden werden und getrennt werden vom Gerechten. Jesus nennt es in Matthäus 25 am Beispiel von den Böcken und den Schafen, wo die einen zur Rechten und die anderen zur Linken Gottes aufgeteilt und gruppiert werden. Der Gerechte wird unterschieden vom Ungerechten und der Ungerechte wird getrennt von Gott, denn er kann keinen Platz haben in der Nähe des heiligen Gottes. Unser deutsches Wort richten weist auf einen weiteren Aspekt des Gerichts hin. Wir sagen unter Umständen, ja, der wird es schon richten. Das meint wieder zurechtbringen. Und das ist wichtig beim Gericht Gottes. Gott bringt wieder zurecht, was durch die Sünde seit dem Sündenfall in Jahrtausenden aus dem Lot geraten ist. Dazu gehören auch die vernichtenden Strafgerichte Gottes. Wir erschrecken ja manchmal, ich vermute, dass es jedem von uns schon auch so gegangen ist, es geht uns ein gewisses Schauern über den Rücken, wenn wir lesen, wie schrecklich Gott in seinen Gerichten sein kann. Angefangen bei der Sintflut. Da vernichtet Gott die gesamte Menschheit mit Ausnahme des Noah und seiner Familie. Nur 8 Menschen bleiben übrig. So hart kann Gott in seinen Gerichten sein. Oder wir denken an Achan. Da hat er beim Fall Jerichos gegen Gottes Gebot Beute an sich gebracht und versteckt. Und als die Sünde Achans aufgedeckt wird, wird nicht nur der Achan, seine ganze Familie, sein ganzes Hab und Gut wird hinausgebracht vor das Lager Israels. Sie werden getötet und alles miteinander wird mit Feuer verbrannt. Es bleibt nichts übrig als ein Häuflein Asche. Wir sehen darin den zurechtbringenden Charakter des Gerichts. Es geht nicht nur darum, dass der Sünder Achan bestraft wird, sondern die Sünde soll mit ihren ganzen verderblichen Einflüssen in aller Radikalität aus dem Volk Gottes hinausgetan werden. Gott macht auf ganz brutale Weise deutlich, Sünde soll in meinem Volk keinen Platz haben. Das Volk Gottes soll vor dem zerstörenden Einfluss der Sünde bewahrt sein. Da sehen wir dann auch am Befehl Gottes, die Kanaaniter auszutilgen. Häufig wird von Kritikern der Bibel ja gerade dieser Befehl Gottes als Beispiel angeführt, wie blutrünstig und grausam der Gott des Alten Testaments sei und dann als Argument für den eigenen Unglauben ins Feld geführt. Dabei, liebe Geschwister, ist bei genauerem Hinsehen das Gegenteil der Fall. Wir können auch darin vor allem die Liebe Gottes sehen, seine Geduld mit dem Sünder und schließlich seine absolute Gerechtigkeit. Die Liebe Gottes, die hier deutlich wird, will sein auserwähltes Volk Israel schützen vor den grausigen Sündern der Kanaaniter, vor diesen Einflüssen, vor ihrem Aberglauben mit all seinen widerwärtigen Gebräuchen. Und dann sehen wir darin auch die schier unendliche Geduld Gottes mit den Kanaanitern. Denn schon dem Abraham hat Gott dieses Strafgericht angekündigt. Abraham lebte mindestens 2000, wenn nicht 2300 vor Christus. Das heißt mindestens 600, wenn nicht 800 Jahre vorher, bevor dieses Strafgericht über die Kanaaniter kommt, sieht Gott die große Sünde dieser Menschen, die ihre Abgötter verehren, die ihre Kinder diesen Göttern opfern, die furchtbare Unzucht und Hurerei im Zusammenhang mit ihren Kulten und so weiter. Aber die Bibel sagt uns, Gott ist langsam zum Zorn. Er schlägt nicht schnell drein. Er ist langsam und gütig und gibt dem Menschen Zeit zur Umkehr und Buße zu tun. Viele, viele hundert Jahre, bis das Maß der Sünde voll ist. Jahrhunderte lässt Gott diesen Völkern Zeit. Nicht nur Abraham, Isaak und Jakob müssen ihr Leben auf dieser Welt zu Ende bringen. Jakob muss noch mit seinen Söhnen nach Ägypten. Dort muss Israel 430 Jahre in der Sklaverei warten, bis die Sünde der Kanaaniter voll ist. Bis die Zeit Gottes zum Strafgericht reif ist. Dieses furchtbare Gericht ist also auch ein überwältigender Beweis für die Geduld Gottes und für seine Güte, der diesen Kanaanitern so lange Zeit zur Umkehr gegeben hat. Und es ist schließlich ein zutiefst beeindruckender Beweis für Gottes Gerechtigkeit. Gott sagt nicht, ich habe mir jetzt ein Volk erwählt, Israel, das braucht ein Land, also müssen die Kanaaniter weg. Das geht nach Gottes Gerechtigkeit nicht, sondern Gott wartet in seiner Gerechtigkeit Jahrhunderte, bis die Sünde der Kanaaniter ausgereift ist zum Gericht. Und erst dann kann das Land Kanaan freigemacht werden für das auserwählte Volk. Weil Gott gerecht ist, kann er auch an den Kanaanitern nicht ungerecht handeln. Und jede Sünde, zeigt uns die Bibel, muss ausreifen zum Gericht. Und deshalb kommt das große Weltgericht am Ende, wenn die Sünde dieser Welt die Fülle erreicht hat. Aber bevor dann Gottes neue Welt kommen kann, muss mit jeder Sünde restlos abgerechnet werden. Dabei gilt gerade von den Strafgerichten Gottes, dass Gott sie, man könnte fast sagen, widerwillig tut. Denn der Wille Gottes für den Menschen ist nicht das Gericht. Der Wille Gottes für den Menschen ist das Heil. Das sagt uns die Bibel deutlich, Jesus in Johannes 3, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und Paulus bestätigt das in 1. Timotheus 2, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes für jeden Menschen, sein Heil, seine Rettung. Gott will keinen einzigen Menschen richten. Das Gericht ist vielmehr eine sachliche Notwendigkeit. Sie ergibt sich einerseits aus der Sünde des Menschen und andererseits aus der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes lässt nicht zu, dass ein Mensch, dass eine Sünde ungestraft bleibt. Und die Heiligkeit Gottes macht es unmöglich, dass ein Sünder in der ewigen Gemeinschaft mit dem heiligen Gott lebt. Und so erfordern sowohl die Gerechtigkeit wie auch die Heiligkeit Gottes zwingend sein Gericht über die Sünde. Wir könnten auch sagen, der Mensch richtet sich durch seinen Ungehorsam und Unglauben selbst. Gerade im Vers danach, ich hatte gelesen, Johannes 3,17, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Macht Jesus weiter, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das heißt, im großen Weltgericht wird letztlich das Urteil offenbar, dass der Mensch sich in seinem Unglauben schon selbst gesprochen hat. Warum sollte ein Mensch die Ewigkeit mit Gott verbringen müssen, der schon die 60 oder 70 oder 80 Jahre dieses Lebens mit Gott nichts zu tun haben wollte? Gott zwingt seine Liebe und seine Gemeinschaft niemandem auf. Und das wird im Weltgericht in aller Schärfe deutlich. Beeindruckend ist nun, wenn wir auf Offenbarung 20 schauen, wie Johannes diese Gerichtsszene sieht. In der Mitte steht der große weiße Thron. Es wird ausdrücklich betont, die Größe und die Herrlichkeit, nämlich dieses Weiß, das ist so dieses leuchtende, weiße, golddurchwirkte Glänzen und Strahlen, das die himmlische Herrlichkeit Gottes repräsentiert. Auf diesem Thron sitzt ein Unbeschreiblicher. Von ihm kann nur gesagt werden, dass vor seinem Angesicht die Erde und der Himmel entfliehen. Das heißt aber auch, wenn die Erde und der Himmel entfliehen und für sie kein Ort mehr gefunden wird, die Toten, die jetzt auferweckt werden, haben keinen Schutz mehr. Sie haben keinen Busch wie Adam und Eva im Garten Eden, hinter dem sie sich verkriechen könnten. Das sind keine Berge und Hügel mehr, wie in der Endzeit, wo die antichristlichen, endzeitlichen Menschen zu den Bergen und Hügeln sagen, fallt über uns und deckt uns. Es gibt nichts mehr. Es gibt keine Höhlen und keine Winkel. Jeder Mensch steht nackt und bloß vor seinem Richter. Nicht einmal ein Feigenblatt bleibt ihm, um seine Blöße zu bedecken, wobei die Blöße hier geistlich gemeint ist. Wir sehen also nur den Thron, die Bücher, die aufgetan werden, und den Sünder. Die Bibel reduziert das Bild auf das absolut Elementare. Und wir wissen, der, der auf dem Thron sitzt, spricht nun das allerletzte, endgültige Urteil. Der Ausleger Adolf Pohl schreibt dazu, auf dem Schauplatz bleibe in ungeheurer Leere, Leere mit EE, in ungeheurer Leere der thronende Gott und die Menschen zurück. Und nun werden zwei Arten von Büchern aufgeschlagen. Das sind zum einen Bücher in der Mehrzahl. Das sind die Werke eines jeden Menschen aufgeschrieben. Und dann wird ein einzelnes Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Und darin stehen die Namen derer, die zu Jesus gehören. Und wir lesen Vers 12, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. In der Tat, liebe Geschwister, spielen auch die Werke unter gewissen Umständen eine Rolle. Entscheidend ist, dass die Namen der Menschen im Buch des Lebens stehen. Aber wir sehen, die Werke spielen auch dort eine Rolle, wo Menschen das Evangelium nicht gehört haben, aber trotzdem die Stimme des guten Hirten vernommen haben, selbst dann, wenn sie die Bibel nicht hatten und niemand da war, der ihnen das Evangelium gesagt hat. Und solche Menschen gab und gibt es ja zu Millionen. Wir hatten schon über sie nachgedacht beim Thema hinabgestiegen in das Reich des Todes. Die verschiedenen biblischen Aussagen zum Gericht geben uns zwei Anhaltspunkte, wo die Werke offensichtlich eine Rolle spielen werden. Das eine ist Matthäus 25, wo Jesus von den Böcken und Schafen spricht. Wir kennen dieses Wort Jesu, und wo ihnen den einen sagt zu seiner Rechten, ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist. Und sie fragen verwundert zurück, wo haben wir dich durstig gesehen, wo haben wir dich hungrig gesehen? Es geht also um Menschen, die Jesus nicht gekannt haben persönlich, die nicht wussten, dass sie es hier mit Jesus zu tun haben. Und Jesus sagt ihnen, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Ein häufiges Missverständnis ist jetzt, dass aus diesem Matthäus 25 ein allgemeines Sozialevangelium gemacht wird und damit jede Tat der Mitmenschlichkeit als Werk gewertet wird, das in den Himmel führt. Das ist falsch. Wir hatten es gestern im Kreis junger Erwachsener auch. Wenn die Bibel von Brüdern redet, dann meint sie das entweder von leiblichen Brüdern oder von geistlichen, aber nicht nach diesem Motto, alle Menschen werden Brüder. Das ist ein völlig unbiblischer, rein humanistischer Gedanke. Das heißt aber, Jesus redet in Matthäus 25 von solchen, die sich in der Verfolgung der Gemeinde in Liebe und Hilfsbereitschaft zugewandt haben und wertet das als eine Entscheidung für ihn. Anders kann ich Matthäus 25 diese Verse nicht verstehen. Da können die Werke zum Heil führen, weil es Werke sind, die aus einer wie auch immer gearteten Hinwendung zu Christus, in diesem Falle zu seiner Gemeinde, stattfinden, zur Verfolgten. Ein zweiter Hinweis, wo die Werke im Gericht eine Rolle spielen dürften, ist Römer 2, Vers 14 bis 16. Da schreibt Paulus: Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, denen also der Wille Gottes nicht ausdrücklich bekannt ist durch das Wort Gottes und durch die Predigt, wenn solche Menschen von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Hier werden Menschen danach beurteilt, ob sie die Stimme des guten Hirten in ihrem Gewissen gehört haben. Das heißt, obwohl auch das Gewissen durch den Sündenfall Schaden genommen hat, ist es in seiner bewahrenden Grundfunktion erhalten geblieben. Das bezeugt übrigens auch unsere heutige moralisch verkommene Welt. Wir leben ja wirklich in einer Welt, die Älteren unter uns, aber ich bin ja auch schon etwas älter, man rauft sich bei vielem, was heute ganz normal ist, die Haare. Und trotzdem ein interessantes Beispiel, es lief ja vor einiger Zeit wieder im Fernsehen Germany's Next Topmodel, die meisten werden es nicht gesehen haben, ich auch nur am Rande irgendwo was mitbekommen. Aber eins habe ich mitbekommen, zu diesen Wettbewerben, wo sich nun diese Möchtegern-Star-Models präsentieren müssen, gehören auch Dinge, wo sie sich recht freizügig darstellen müssen. Und auch für die Jugend unserer moralisch verkommenen Welt ist das nicht selbstverständlich. Sie haben große Hemmungen und Hürden, man kann es auch immer wieder von Schauspielern lesen, wenn entsprechend freizügige Szenen zu spielen sind, dass eine ganze Menge von Schauspielern große Schwierigkeiten damit haben. Es ist ein Zeichen, trotz aller brutalen Sexualisierung unserer Gesellschaft über alle Kanäle der Medien, lässt sich das Gewissen, das Gott in den Menschen hineingelegt hat, nicht einfach tottrampeln. Es meldet sich. Die Scham ist auch ein Teil des Gewissens, das Gott uns gegeben hat. Und dieses Gewissen klagt den Menschen am Tag des Gerichts an oder es entschuldigt ihn. Ich kann auch Römer 2 insgesamt wohl nur so verstehen, dass an diesem Endgericht auch Menschen gerettet werden, deren Namen ins Buch des Lebens geschrieben sind, weil sie dem Gewissen gefolgt sind, das Gott in jedes Leben hineingelegt hat. Die Missionsgeschichte bezeugt uns auch, dass Menschen in besonderer Weise von Gott angesprochen waren, obwohl noch kein Missionar da war, dass Gott einzelnen Leuten die Augen geöffnet hat, dass ein Suchen nach dem wahren Gott da ist. Und in diese Richtung könnte das gehen. Es sind einzelne Stellen. Wir dürfen auch nicht zu viel draus machen. Wir müssen mit Vorsicht umgehen. Aber so wie ich diese Stellen verstehe, spielt das hier im Gericht eine Rolle. Für Kinder Gottes, liebe Geschwister, ist das Gericht ein großer Trost. Denn es heißt, keine Ungerechtigkeit dieser Welt bleibt ungesühnt. Denken wir an die gräulichen Schandtaten, die Menschenleben, Ehen, Familien, ja ganze Völker und Nationen zerstört haben. Es wird alles aufgedeckt. Es kommt alles ans Licht und keiner kommt ungestraft davon. Gott wird für eine vollkommene Gerechtigkeit sorgen. Es wird sich am Ende keiner die Hände reiben können und sagen, ich hab's geschafft. Ich habe mich der Gerechtigkeit entzogen. Kein einziger. Es ist noch die Frage zu klären, wo aber ist nun die Gemeinde Jesu in diesem großen Weltgericht? Wie die Bezeichnung Weltgericht schon nahelegt, wird die Gemeinde Jesu nicht dabei sein, nicht auf der Seite derer, die gerichtet wird, denn sie gehört nicht zur Welt. Sie gehört zu Gott und sie nimmt deshalb an der Seite des Richters aktiv Anteil am Gericht. Paulus schreibt 1. Korinther 6, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wir sehen schon in dieser Formulierung den Gegensatz, die Heiligen und die Welt, und zwei völlig verschiedene Dinge. Ja, sagt er sogar, wisst ihr nicht, dass wir die Engel richten werden? Die Welt steht vor Gericht, nicht die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu kommt in kein Gericht, wo es um Leben oder Tod geht. Das kann nicht sein, denn Jesus sagt, Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Er ist hinübergegangen. Das ist keine Frage, die sich in Zukunft entscheidet, sondern in dem Moment, in dem ein Mensch das Evangelium gehört und angenommen hat, in dem er gesagt hat, ja Herr, ich möchte, dass du mein Heiland bist, in dem Moment ist sein Name ins Buch des Lebens eingetragen, in dem Moment ist er vom Tod ins Leben hinübergegangen. Der Würfel für sein Leben ist gefallen zum Heil. Aber nun kann der Einwand kommen, sagt Gottes Wort nicht wiederholt, dass wir alle offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi. Oder Jesus, wir haben es in der Lesung gehört, 1. Korinther. Oder Jesus sagt, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Hier bei Matthäus 12 ist wieder wichtig, Jesus redet von Menschen. Aber wenn von Menschen, von Völkern oder der Welt die Rede ist, dann ist, soweit ich das sehe, nicht die Gemeinde Jesu gemeint. Wer zu Jesus gehört, ist in der Bibel nicht einfach mehr Mensch, er ist Kind Gottes. Aber in der Tat müssen auch wir alle, auch die Gemeinde Jesu, jeder einzelne von uns, muss offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das sagt die Bibel deutlich. Aber da geht es nicht um Leben und Tod. Diese Frage, wie gesagt, ist entschieden. Es geht hier um die Frage des Lohns. Manche nennen dieses Gericht deshalb auch das Preisgericht, wo entschieden wird gewissermaßen, ob ich eine Goldmedaille, eine Silbermedaille, eine Bronzemedaille bekomme oder am Ende unter ferner Liefen irgendwie auch noch in den Himmel es gerade so schaffe. Wir werden es gleich sehen. Ich habe oft über diese Frage nachgedacht. Ich denke, es kann nicht sein, dass Gott die Sünden seiner Kinder, für die Jesus am Kreuz gelitten hat, die der himmlische Vater vergeben hat, dass er diese Sünden am Tag des Gerichts wieder herauskramt und seinen Kindern um die Ohren schlägt. Es kann nicht sein, dass der Schuldbrief, der ans Kreuz geheftet und zerrissen, der gewissermaßen durch den himmlischen Aktenvernichter gegangen ist, am Tag des Gerichts von den Engeln wieder zusammengepuzzelt wird und uns unter die Nase gehalten wird. Dass Gott längst vergebene Schuld wieder hervorkramt. Nein, es geht nicht um die Sünde, wenn wir offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi, sondern es geht darum, wie wir nun auf das Fundament Jesus Christus gebaut haben. Ich habe dazu auch Römer 14 angeschaut, da schreibt ja Paulus auch, dass wir alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Ich lese den Vers im Zusammenhang, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr darüber, dass dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Ich denke, auch hier macht der Zusammenhang das Gesagte nochmal deutlich. Die Gemeinde in Rom ist zerstritten. Die Christen richten, verurteilen und verachten sich gegenseitig innerhalb einer Gemeinde, weil nicht alle dieselbe Erkenntnis haben. Und jetzt mahnt Paulus und stellt klar, ihr seid doch alle Kinder Gottes. Was verachtet und richtet ihr einander? Ihr wollt doch alle in Treue und in Gehorsam dem Herrn Jesus nachfolgen. Und darüber wird erstens jeder für sich selber Rechenschaft abgeben. Nicht einer muss wissen, wie der andere vor Gott dasteht, sondern das ist die Sache, die jeder selber vor Gott verantworten muss. Und zweitens eben vor Gott und nicht vor dem anderen. Also richtet nicht einander, sondern nehmt einander an und überlasst die Frage, wie recht nun der Einzelne in der Nachfolge gelebt hat oder wo er geirrt hat, das überlasst er gefälligst Gott. Das ist seine Sache. Es geht also auch hier nicht um das Aufdecken von Sünde, sondern um das Offenbarwerden von rechter Nachfolge. Und das Gleiche gilt auch nun im ganz wichtigen Abschnitt 1. Korinther 3, Vers 13. Auch da stellt die Frage im Mittelpunkt, wie wir auf den Grund Jesus Christus gebaut haben. Das ist der Abschnitt der Lesung gewesen. Haben wir unser Leben wirklich Gott zur Verfügung gestellt? Das steht zum Beispiel ja bei den Korinthern in Frage. Wir haben dieses Kapitel gestern im Kreis junger Erwachsener behandelt. Und da sagt der Paulus am Anfang dieses Kapitels, ihr seid immer noch Unmündige. Ihr seid immer noch fleischlich. Das heißt, wir kennen das Lied von Manfred Siebald, ins Wasser fällt ein Stein. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Der Apostel Paulus wirft dem Korinther vor, bei euch ist auch ein Stein hineingefallen. Aber nach dem Motto, blub, blub, weg war er und es war's. Es ist weiter nichts passiert. Ihr habt dem Heiligen Geist in eurem Leben gar keine Chance gegeben, sich zu entfalten. Ihr seid zwar irgendwie Christen geworden, aber ihr lasst ihn nicht zum Zug kommen. Er verändert euer Leben nicht. Und deshalb seid ihr auch nach Jahren immer noch Geistliche und Unmündige. Fleischlich, nicht geistlich. Also die Frage, ist's bei uns anders? Darf bei uns der Heilige Geist wirklich wirken? Darf er unser Leben neu machen? Setzen wir unser Leben in der Kraft des Heiligen Geistes ein? Entsteht durch unser Leben Frucht für die Ewigkeit? Oder haben wir nur weiter für uns selber gelebt, so als hätten wir den Geist nicht? Haben wir die Zeit und die Gaben vergeudet, die Gott uns gegeben hat? Darum geht's hier. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird diese geistliche Frucht unseres Lebens offenbar werden. Dann wird sich vor dem Richterstuhl Christi zeigen, was der Geist Gottes in unserem Leben neu gemacht hat oder auch nicht. Dann wird sich zeigen, ob wir nur Schätze auf der Erde gesammelt haben oder auch Schätze im Himmel. Und das Schlimmste, was Paulus sagt, was passieren kann, dass einer tatsächlich keine guten Werke vorzuweisen hat. Nichts, was sich im Feuer des Gerichts als Gold, Silber oder kostbare Steine erweist, sondern nur brennbares Material, Holz, Heu oder Stroh. Ich denke, wichtig ist dabei, auch das war auf den Grund Jesu gebaut. Das heißt, auch diese Dinge betreffen unseren Einsatz in der Gemeinde, Holz, Heu oder Stroh. Manches, was in der Gemeinde geschieht, ist brennbares Material. Das sind Dinge, die haben wir nach unserem Eigenwillen getan. Das haben wir getan, um selber groß rauszukommen, um in der Gemeinde vielleicht als besonders fromm dazustehen oder was auch immer. Es gibt in der Gemeindearbeit unglaublich viel, was der Mensch für sich selber tut und nicht für den Herrn. Das sehe ich übrigens als Pfarrer nicht nur bei anderen, das sehe ich auch bei mir selber. Das ist die Gefahr, in der wir alle stehen. Immer wieder neu zu fragen, ist das nur frommer Umtrieb, weil ich bei den anderen ankommen will, oder geht es mir wirklich im Letzten um die Ehre Jesu und um seine Sache? Und dann sagt der Paulus, kann es passieren, dass vom ganzen Lebenswerk eines Christen nichts übrig bleibt. Er wird gewissermaßen splitternackt gerade noch so durchs Feuer hindurchgehen. Gerettet, nur aus Gnade um seines Glaubens willen, aber er steht vor Gott mit leeren Händen da. Hat nichts. Aber Jesus möchte, dass wir vor dem Richterstuhl Christi nicht mit leeren Händen dastehen. Er hat uns durch seinen Geist reiche Gaben gegeben. Er hat uns Kraft und Vollmacht gegeben, in seinem Namen in dieser Welt zu wirken. Aus uns selber können wir es nicht. Irgendetwas vollbringen, was Ewigkeitsbestand hat. Das ist ja gerade der Unterschied, wenn wir da noch mal kurz drauf gehen. Brennbares oder nicht brennbares Material. Alles, was wir aus uns tun, verbrennt. Hat keinen Ewigkeitswert. Nur das, was Gott durch uns tun darf, was durch seinen Geist gewirkt wird, das bleibt. Und das geht eben nur in der Kraft und in der Fülle des Heiligen Geistes. Und deshalb wollen wir um diesen Geist auch ganz neu bitten mit dem nächsten Lied. Herr, füll mich neu mit deinem Geist, dass unser Leben wirklich ein geistliches, ein erneuertes, ein fruchtbares Leben wird. Amen.